Lass die Verse lesen aus Klagelieder 3. Klagelieder 3. Ich weiß nicht, warum das Klagelieder heißt, aber Jeremia ist der weinende Prophet und so weiter. Und man hat die Lieder, die er da gesungen hat, die hat man als Klagelieder überschrieben. Es sind gar nicht einmal so Klagelieder. Ich finde in den Psalmen mehr Klage als hier in den Klageliedern. Aber wie es auch ist, Kapitel 3 von den Klageliedern, ich lese nur Vers 15 zuerst einmal. Da heißt es, er hat mich mit Bitterkeit gesättigt. Also Gott hat mich, sagt Jeremia, mit Bitterkeit gesättigt. Also weißt du, was sättigen ist? Satt geworden, das reicht, die Nase voll, gestrichen. Er hat mich mit Bitterkeit gesättigt. Oder eine schönere, bisschen modernere Art sagt, er speiste mich mit bitterer Kost. Mit bitterer Kost. Und tränkte mich mit Wermut. Meine Zähne ließ er auf Kiesel beißen. Er drückte mich in den Staub. Das ist die Situation, was der arme Prophet erlebt. Und du hast mich aus dem Frieden herausgestoßen. Und ich habe vergessen, was Glück überhaupt ist. Bitterkeit. Kann solche Stunden ein Mann, eine Frau Gottes erleben? Böses sein auf Gott. Du hast mich gespeist mit bitterer Kost. Mit Wermut getränkt. Kiesel habe ich fressen müssen. Im Staub meinen Kopf habe ich vergraben müssen und ich weiß nicht mehr, was Glück ist. Vater, ich möchte dir danken für diese Worte. Ich möchte dir danken für die Seelsorge, die in deinem Wort enthalten ist. Herr, und du hast Gedanken des Friedens mit uns und nicht Gedanken des Leides. Und ich danke dir, dass dein Wort auch heute Abend noch dieselbe Kraft besitzt. Und ich möchte den Geschwistern, die irgendwo jetzt verbittert sind, Herr, ich möchte ihnen den Weg zeigen aus der Verbitterung heraus. Herr, du bist ein guter Gott. Aber manchmal sehen wir von deiner Güte so wenig. Manchmal spüren wir von deiner Liebe so wenig. Manchmal fühlen wir uns von dir vernachlässigt und vergessen. Und wir möchten zu dir finden, oh Gott. Und deshalb hilf, dass ich seelsorgerlich meinen Geschwistern heute Abend in der Verkündigung dienen kann. Sei gut zu uns, Herr Jesus. Und hilf uns, dass wir deine Worte und deine Gedanken verstehen. Amen. In Hesekiel Kapitel 3, Vers 3 heißt es, Esthers Buch. Es ist das Wort Gottes. Und da heißt es, wenn es in deinen Mund hineinkommt, ist es süß wie Honig. Aber dann, innen drin, ist es bitter. Und genau das Gleiche passiert mit der Erlösung. Du wirst errettet, du bekehrst dich, das ist wunderbar süß. Und dann kommt die Bitterkeit, der Nachgeschmack. Und da spürst du Wochen, Monate lang so einen bitteren Nachgeschmack. Ich will ein paar Sachen noch sagen, was mir wichtig erscheint heute Abend. Zuerst einmal ist es falsch, auf einer rosenroten Wolke zu schweben. Es ist falsch. Wunderbar, 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 wunderbar. Irgendwann wirst du runterplumpsen. Und dann ist es nicht mehr so wunderbar. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen, singen wir manchmal in unseren Liedern. Und wir haben so fantastische, schöne Chorusse der Anbetung des Lobpreises. Aber irgendwann plumpsen wir auf diese Erde und werden mit der Wirklichkeit konfrontiert. Dann ist nichts mehr so wunderbar. Aber nicht nur die rosenrote Wolke, sondern auch, du musst nicht immer todtraurig sein. Rosarote Wolken und Todtraurigkeit, beides sind Realitäten des Lebens. Und du und ich, wir sind irgendwo dazwischen. Ich darf dir eines sagen, sei nicht so mutlos. Sei nicht so traurig, sei aber nicht so happy. Eine Legende im Talmud, in dem jüdischen Buch, erzählt uns, im babylonischen Talmud wird uns da erzählt, da ist der Goldschmied Nathan, ist im Hof des Königs und war beim David in der Audienz und David hat ihm einen Auftrag gegeben und sagt, Nathan, mach mir etwas, wenn ich ganz hoch oben auf der rosa-rote Wolke bin, mach mir etwas, das mich wieder runterholt. Und wenn ich tief unten im Keller bin, im untersten Verlies, das mich wieder raufholt, mach mir irgendein Schmuckstück, irgendein Gegenstand, das mich so raufhebt. Und der Nathan war niedergeschlagen, ging durch den Königshof tief in Gedanken versunken. Und damals spielte der junge Salomo noch schon im Hof. Und dann sieht der junge Salomo den alten Goldschmied Nathan, wie er vorübergeht und sagt, Nathan, was ist, wo fehlt? Ja, dein Vater hat mir eine schwierige Aufgabe gegeben. Ich muss jetzt etwas ihm schaffen, irgendetwas machen, dass wenn er oben ist, ihn runterholt und wenn er unten ist, ihn raufholt. sagt Salomo, und er hatte schon damals die Weisheit Gottes, sagt er, kein Problem. Mach ihm einen Fingerring. Einen ganz einfachen Fingerring und schreib ihm die Worte Gamsa Iova. Alles geht vorüber. So, und wenn er traurig ist, guckt er auf seinen Ring, auf seinen Fingerring, und dann sieht er, oh David, die Traurigkeit geht vorüber. Und wenn er so happy ist und flattert, sieht er auch diesen Ring, auch das geht vorüber. Alles geht vorüber. So, Bitterkeit. Du musst solche Phasen durchmachen, aber diese Phasen gehen vorüber. Und die Herrlichkeitsstunden, wo du glaubst, im siebten Himmel der Liebe zu sein und des Glücks zu sein, auch das geht vorüber. Bitte sei ganz vernünftig, du bist noch nicht einmal draußen, hast schon Probleme. Ich habe noch nicht Amen gesagt, ist der Teufel schon bei dir und klopft an und will mit dir sprechen. Stell dich also darauf ein, dass alles vorübergeht und alles nur vorübergehend ist. Und dieselbe Sonne, die die Butter zum Schmelzen bringt, dieselbe Sonne macht den Lehm steinhart. Dieselbe Sonne lässt die Butter schmelzen und den Lehm steinhart werden. Dieselbe Gegenwart Gottes oder die Abwesenheit Gottes wirkt so und so im Leben eines Menschen. Im Psalm 6 schreibt ein Unglücklicher. Nicht, dass ihr denkt, dass nur der Jeremia so ein trauriger Mensch war und weinender Mensch war. Nein, auch David weiß, Psalm 6, ein Unglücklicher schreibt. Er sagt, ich bin müde geworden von meinem Seufzen. Die ganze Nacht tränke ich mein Bett, feuchte mein Lager mit Tränen. Die ganze Nacht heule ich. Mein Kopfkissen ist schon durchnässt. Man kann draußen sehr stark sein, draußen seine Arbeit tun. Man kann sich schön pudern, Make-up, Sonnenbrille aufsetzen und man kann sehr gut aussehen. Aber zu Hause auf dein Kissen. Und Bitterkeit ist eigentlich nicht draußen. Draußen wirst du dein Gesicht nie zeigen. Draußen hast du eine fantastische Maske. Draußen spielst du immer den starken, erfolgreichen, siegreichen. Aber auf dein Kissen zu Hause, in deinen vier eigenen Wänden, wenn die Türe zu ist, wenn du dich abgeschminkt hast, wenn du die Maske an den Nagel gehängt hast, und dann fängt die Wirklichkeit, und dann, wenn du auf dein Lager liegst, mein Gott, warum? Warum? Wieso? Weshalb? Und dann fängst du an zu grübeln und nachzudenken, und Tränen fangen an zu fließen. Und sei froh, dass Tränen fließen, denn Tränen ist ein Ausweis, dass du noch ein Mensch bist. Tiere weinen nicht. Tiere wissen, die Tiere haben keine Tränen als solches. Tiere weinen nicht, nur menschlich, nur der Mensch kann weinen. Und nur dem Menschen ist die Verheißung gegeben in Offenbarung Kapitel 21. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Weinen ist menschlich. Nachts werden wir geprüft, nachts wälzen wir uns auf unserem Bett, nachts hadern wir mit Gott, nachts werden die großen Kämpfe gekämpft, nicht am Tag. Mein Bett ist nass von Tränen, gesättigt. Du hast mich gesättigt mit Bitterkeit, Klagelieder 3, gesättigt, mich gut eingedeckt, mich gut versorgt mit Bitterkeit. Ich habe genug, mehr als ich bräuchte. Und er sättigt, er gibt mir so viel Bitterkeit, dass ich fast gar nicht mehr anders ausdrücken kann, also es reicht mir. Mit Wehmut tränkst du mich. Ich bin enttäuscht. Ich weiß nicht, ob du schon deine Enttäuschung irgendwo mal Luft gemacht hast. So viele Menschen sind krank, weil sie da alles in sich hineinschlucken. Die ganze Krankheit, die Menschen heute haben, ist, weil sie keinen Seelsorger haben, weil sie sich nicht trauen, die denken, jetzt bin ich Christ, ich muss immer den Starken spielen. In den meisten christlichen Gemeinden wird eine falsche Religion verkündigt. Wenn du an Jesus glaubst, musst du immer stark sein, immer erfolgreich sein, immer durchgehen, alles schaffen, alles machen und so weiter und immer gesund sein und immer siegreich sein, immer triumphieren. Wir sitzen mit Christus auf dem Triumphwagen. Quatsch. Das ist nicht wahr. Ich sitze nicht immer auf dem Triumphwagen. Manchmal liege ich auf dem Boden. Du hast mich in den Staub gedrückt. Kieselsteine muss ich fressen. Ich habe die Nase voll. Das ist, was der Prophet sagt. Mir reicht es. Und als er Jerusalem anschaut, was hat der Heiland getan, als er Jerusalem anschaute? Hat er gelacht, Hosianna gerufen, geweint hat er. als ihr Jerusalem anschaut, wenn du die Wirklichkeit anschaust, deinen Alltag anschaust, deine Familie anschaust, dein Leben anschaust, die Gesellschaft anschaust, die Fernseher anschaust, dann fängst du an auch zu plärren. Glaub mir das. Und wirst sagen, mein Gott, was ist das Leben, was ist die Welt, wo ist der Herrgott? Ich habe diese Tage eine Katastrophe nach der anderen, das überschlägt sich bald. Früher dann konnte man Rumänen, Flutkatastrophe in Rumänen, hat man geholfen. Aber heute kannst du bald gar nicht mehr helfen. Du kannst nicht mehr da und dort und dort und dort, überall brennt es. Bist machtlos. Bist machtlos über die Situation in der Welt draußen. Bist machtlos über das Leben der Menschen. Da krepiert einer, dort stirbt einer, dort Mord und Totschlag. Dort brennen Häuser, dort werden Familien auseinandergejagt. Dort stürzt wieder ein Flugzeug, dort kollidiert ein Zug mit dem anderen und Elend, Not und so weiter. Und dann sollst du noch lachen? Ich bin enttäuscht. Bist du vielleicht auch enttäuscht? In Jeremia 12, Vers 5, nach der Elberfelder, jetzt, also die Elberfelder Bibel. Manchmal lese ich die Bibel, manchmal die Bibel. Ist es gut, wenn man so verschiedene Bibelübersetzungen hat? In der Elberfelder Bibel, Jeremia 12, Vers 5, ist eine ganz schöne Stelle. Wenn dich schon die müde machen, die zu Fuß gehen, wie will es dir gehen, wenn du mit den Reitern laufen sollst? Also, interessant. Wenn du schon schon müde wirst zu Fuß, wenn du mit dem Fußvolk müde wirst, was sollst du, wenn du jetzt von den Reitern getrieben und gejagt wirst? Und wir werden gejagt, getrieben. Unser Leben ist eine Jagd. Und Bitterkeit, Fehlschläge, Schmerz, all das gehört zu unserem Leben. Du hast mich gesättigt mit Bitterkeit. Auch im Neuen Testament, Martha, so viele Menschen, die möchten lieber Marias sein. Aber Martha ist ehrlich. Martha sagt, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Was für eine Anklage für Jesus, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und dann wiederum, Halleluja, Halleluja, Heiland, wunderbar, Amen, preis Gott, sag weiter. Die sitzt zu den Füßen Jesu und dann ist sie wiederum verbittert. Diese Betschwester da, Maria, sag Heiland ihr, sie soll mir in der Küche helfen. Auch wiederum Verbitterung. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben, jetzt meine Schwester. Also Bruder und Schwester machen ihr Probleme. Martha, enttäuscht von den Geschwistern. Also du bist vielleicht nicht nur von Gott enttäuscht, sondern auch von deinen Geschwistern. Ich dachte, du hast viel gedacht, die Geschwister. Ich dachte, die Gemeinde jetzt, oder ich dachte, der Pastor, oder ich dachte, die Älteste, oder ich dachte, jetzt bin ich getauft. Wisst ihr, als ich getauft wurde, ich war so enttäuscht nach meiner Taufe. Ich dachte, ich habe mir so eine Vorstellung gehabt bei meiner Taufe. Und die Leute haben mir gesagt, jetzt bist du ein Kind Gottes und du gehörst Jesus und so weiter. Jetzt dachte ich, jetzt hebe ich bald ab. Aber ich war so furchtbar enttäuscht, dass ich mit so Bleifüße hatte, dass ich nicht abgehoben habe und immer noch auf dieser Erde blieb. Und der Heiland mich nicht zu sich genommen hat. Wie oft habe ich geträumt, oh, dass die Entrückung doch endlich mal stattfinden würde. Dass Jesus bald kommen würde, aber der ist bis heute noch nicht gekommen. Und wie viele Prophetien haben wir gehört? Er kommt bald, er kommt bald, er kommt bald. Und wie viele Plakate habe ich verklebt? Jesus kommt bald wieder. Und wo ist er geblieben? Enttäuscht. Herr, wärst du hier geblieben gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Oder Maria hier. Jeremia. Lass uns zu diesem Jeremia. Du hast mich gesättigt mit Bitterkeit. 23 Jahre predigt Jeremia umsonst. Hast du schon umsonst irgendwo gearbeitet? Ein Tag, zwei Tage, eine Woche, ein Monat. 23 Jahre ohne Erfolg. Und er beschreibt sein Leben, wie es so ist, hier im Kapitel 3. Ich bin ein Mann, der Leid erlebt hat. Hat mich getrieben, gedrängt in die Finsternis, mir das Licht genommen. Täglich schlägt er mich. Lies mal bis Vers 66. Wie es dazu geht. Er benutzt mich, Vers 12, als Zielscheibe. Ständig bin ich immer getroffen. Bitterkeit. Du sitzt im Gottesdienst, der Prediger hat nur auf dich abgesehen. Redest du mit jemand anders, du wirst kritisiert. Immer du und du. Und man bedrängt mich von allen Seiten, man möchte mich zerreißen. So fühlst du dich bedrängt. Zu Hause, warum gerade ich? Wie ein Vogel. So ist man hinter mir her. Man wird, Vers 53, wenn ihr schon weiterliest oder weitergelesen habt, man wirft Steine auf mich. Oder die Wasser schlagen über meinen Kopf zusammen. Die Probleme brechen über meinen Kopf zusammen. Gott, wo bist du? Du schreist und schreist und schreist und schreist und denkst, Gott ist auf Urlaub. Gott hört dich nicht. Gott hat sich von dir abgewendet. Oder du hast einen falschen Gott. Du kommst in eine Gotteskrise. Und Bitterkeit ist nichts anderes als eine Gotteskrise. Zwischen dir und Gott. Den ganzen Tag bete ich, schreie ich, faste. Und dann kommen noch Leute und die sagen, du hast vielleicht gesündigt, vielleicht bekennst nicht positiv, vielleicht kennst die Bibel nicht richtig, vielleicht liest die Bibel zu wenig. Und alle guten Argumente, die dann gebracht werden. Und du denkst, Gott hat überhaupt kein Interesse. Der Sünder draußen, der wird geliebt und gestreichelt von Gott. Und ich bräuchte auch, lieber Gott, ein paar Streicheleinheiten. Ich möchte auch von dir geliebt werden, spüren, dass du noch mein Gott bist. Du spürst nichts mehr von Gott. Du erlebst nichts mehr, keine Gebetserhörung mehr. Denkst du, du bist jetzt von allen guten Geistern verlassen. Gott spricht nicht mehr zu dir. Alle anderen, die schreiben mit, die haben da eine Inspiration, die haben eine Prophetie, die haben das. Und du kommst immer leer nach Hause. Kennst du sowas? Bist verbittert? Beim Søren Kierkegaard habe ich eine ganz interessante, schöne kleine Geschichte von Salomo gelesen. Er hat eine Geschichte umschrieben. Er beschreibt, Salomo ist bei dem Propheten Nathan, wohnt dort und besucht in der Nacht seinen Vater David auf dem Schloss. Und in der Nacht, während er sich zum Vater schleicht, spürte, wie der Vater sich bewegt, aber sehr unruhig schläft. Und er sieht auf seinen Vater, wie sein Vater zerknirscht im Bett sitzt und hört einen Schrei der Verzweiflung, Vater David. Und ohnmächtig sucht dann der David wieder sein Lager auf und schlummert ein und träumt. Und in diesem Traum, er fragt nachher am nächsten Tag, Vater, was hast du geträumt? Dann sagt der Vater, ich habe geträumt, ich wäre ein Gottloser gewesen. Und Gott hätte mich verworfen. Und dass Gott nicht ein Gott der Frommen ist, sondern ein Gott der Gottlosen, ein Gott der Sünder und nicht der Auserwählten. Und das hat Salomo so bewegt, Søren Kierkegaard umschreibt diese Geschichte, so bewegt, dass Salomo sich gedacht hat, muss ich ein Sünder sein, muss ich in Sünde fallen, muss ich sündigen, damit Gott aufmerksam auf mich wird. Muss ich einen Fehler begehen, damit ich die Liebe Gottes wieder erfahre. Denn er liebt nur die Sünder. Er sagt, kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Muss ich zuerst mal Probleme machen, damit Gott wieder mich zu sich holen? Muss ich wieder verloren gehen? Muss ich wieder zu den Huren gehen? Muss ich wieder das ganze Vermögen verschleudern? So ähnlich fragt sich jetzt der Gottesfürchtige. Muss ich wieder ein Sünder werden, damit ich die Gnade so richtig erfasse und erlebe? Bitterkeit. Gott, die anderen liebst du so sehr, aber zu mir bist du gar nicht gut. Ich bin nicht dein Liebling. Ich bin nicht dein Liebling. Ich will, dass du hier einfach Gedanken aussprichst, auch in deinem Herzen und ehrlich bist. Gott, zu allen bist du so nett, aber mich ignorierst du, mich lässt du liegen. Nach mir fragst du nicht. Und dann handelst und haderst du mit Gott, bist zerknirscht in deiner Seele. Israel war das. Warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Guck mal, jetzt haben wir die Probleme hier in der Wüste. Das sind ehrliche Probleme. Sie haben ihr Brot aufgegessen und ihr Wasser vertrunken und die Schafe und die Tiere gefüttert damit, was sie hatten. Und jetzt war alle. Gott, warum hast du uns rausgeführt hier in dieser Wüste? Und die fangen an, mit Gott zu hadern. Und wisst ihr, wenn du in so einen Moment kommst und du sagst, Gott, warum? Ich verstehe deine Wege nicht, deine Gedanken nicht. Du stehst kurz vor einem Wunder. Ob du es mir glaubst oder nicht. Es ist so. Wenn ich die Geschichte Israels anschaue, immer wieder dieses, und immer wieder passierten große Wunder. Gott hat groß den Himmel aufgeschlossen, immer wenn sie bitter wurden. Das Wasser können wir nicht trinken. Jetzt sind wir schon an so einem See hier, an so einem Teich, aber das Wasser ist ungenießbar. Und sie haderten mit Gott. Warum hast du uns rausgeführt? Wirst du uns hier vergiften? Und wisst ihr, was Gott gesagt hat zu Moses? Schnitzt noch mal ein bisschen, mach ein Stück Holz und schmeiß dieses Holz im Namen Gottes hinein. Und dann wollen wir sehen, was da passiert. Und das Wasser war genießbar. Du kannst nachlesen in der Bibel. Diese wunderbare Geschichte, 2. Mose, Kapitel 15. Das Wasser zu Mara war sehr bitter. Aber dann, durch dieses Stück Holz, wurde es genießbar. Warum? Oh Gott, warum hast du uns rausgeführt? Wir haben nur Manna. Uns hängt viel raus, Manna. Wir haben genug von Manna. Gebraten, gebacken, gekocht, geschmolzen, alles nur Manna. Es gibt nicht mehr anders als nur Manna bei uns. Ich möchte mal Hähnchen haben. Wisst ihr, was Gott gemacht hat? Als sie so bitter waren, als sie so mit Gott haderten, weil so viele Leute haben einfach Probleme. Das darf man nicht, seine Gefühle darf man Gott gegenüber nicht zeigen. Nein, du sollst ehrlich vor Gott sein. Wahrhaftig, denn die wahre Gottesanbetung ist im Geist und in der Wahrheit. Und Wahrheit heißt Ehrlichkeit für mich. Ich empfinde es so, nicht nur immer Manna. Ich möchte auch mal ein paar Vögelchen haben. So, und jetzt, was macht Gott? Wartet morgen um die Zeit, dann wird ein Wachtelschwarm kommen. Und dann fängt an, Vögel anzufangen. Und dann immer nur so abgestandenes Wasser, Wasser aus dem Fels. Und immer wieder, Gott hat gehandelt, wenn die Kinder Israel mit Gott anfingen zu reden. Not bringt uns in die Gegenwart Gottes. Not treibt uns ins Gebet, treibt uns in das Gespräch mit Gott. Bitterkeit. Du musst nicht verzweifeln, wenn du Gottes Wege nicht verstehst. Wir verstehen vieles nicht. Aber halt dich fest an Gott und sag, Herr, auch wenn du mich nicht liebst, auch wenn du mich nicht hörst, auch wenn du nicht an mich glaubst, ich glaube an dich. Auch wenn du mich nicht akzeptierst, ich akzeptiere dich doch. Und weißt du, und genau das ist, was der Teufel sehen möchte, dass du das Böse überwindest. Ich glaube an meinen Gott, ich habe mich für ihn entschieden und ich bleib dabei. Auch wenn ich jetzt nur immer Manna habe. Ich vertraue dir, oh Gott, dass du mir hier auch andere Geschmäcker noch geben wirst und andere Freuden des Lebens geben wirst. Ich vertraue dir. Und es kommt. Bitterkeit. Weißt du, wir sind ein Schauspiel vor der unsichtbaren Welt. Das sind wir alle miteinander. Und letztendlich deine Versuchung, was du durchmachst, ist nicht deine Versuchung. Vergiss es. Ist nicht deine Versuchung. Dieser Kampf zwischen dir und Gott, diese Gotteskrise, ist nicht deine Krise. So viele Menschen, die fühlen sich immer gleich schuldig. Ich habe Probleme mit Gott. Ich kann nicht an Gott glauben. Nein. Du glaubst an Gott viel mehr, wenn du angeblich nicht an Gott glaubst. Glaubst du mehr an Gott, als wenn du ja so ganz groß von Gott redest, so geschwollen von dem Herrgott sprichst. Wenn du nicht glauben kannst, in einer Krise steckst, da bist du Gott viel, viel näher, als du glaubst und ahnst. Ist paradox, verrückt. Du wirst mich heute Abend nicht verstehen. Aber ich möchte dir verständlich machen, wenn der Himmel je Jesus näher war, wenn der Vater und der Heilige Geist je der Erde mehr zugeneigt waren, dann war es der Moment, als der Sohn Gottes am Kreuz hing und den letzten Schnaufer machte, schon alle Gebete runtergeleiert hatte und runtergesprochen hatte, wo er nur noch sagt, Vater, ja, das hat er noch nicht gesagt, das war das Letzte, aber er sagte, mein Gott, dieses uralte Gebet, alle Heiligen, alle, die irgendwo verbittert sind. Jesus hat die Bitterkeit voll am Kreuz ausgekostet. Und das war die Stunde, das war der Moment, wo die Gegenwart Gottes am herrlichsten war. Du erlebst die Gegenwart Gottes ganz mächtig in der Abwesenheit Gottes. Das ist verrückt. Gottes Gegenwart in der Abwesenheit Gottes. Und da spürst du, was du an ihm gehabt hast, was er war. Und dieser Jesus ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und weißt du, was da passierte? Sofort ist die Sonne dunkel geworden. Sofort bebte die Erde. Sofort öffneten sich die Gräber. Sofort passierten merkwürdige Dinge. Als er ausrief, mein Gott, als er explodierte, mein Gott, das ist ein Gebet ein Todesschrei ist das. Als er das ausrief, zerriss der Vorhang im Himmel. Der Zugang zu Gott war frei. Bitterkeit ist der Schlüssel, versteh mich bitte richtig heute Abend, ist der Schlüssel ins Allerheiligste, zum Thron Gottes. Der Vorhang zerriss, als er sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder denk wieder zurück an die Martha. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Was passiert als nächstes? Jesus dreht sich auf der Stelle um und geht zum Friedhof. Wo habt ihr ihn hingelegt? Wo liegt er? Und dann fängt er am Friedhof an zu weinen. Und dann sagen die Juden, guck mal, wie lieb hat er ihn doch gehabt. Diese Frage hätte Martha nicht gesagt. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben, wäre Jesus nicht auf den Friedhof gegangen. Glaub mir das. Lazarus wäre nicht auferstanden. Aber dieser Vorwurf, Herr, wärst du hier gewesen? Gott ist ehrgeizig. Ja, er ist sehr ehrgeizig, also stolz ist er. Das unterstelle ich ihm. Und er lässt es nicht zu, dass seine Ehre angekratzt wird. Er kann nichts. In dem Augenblick, wo du sagst, mein Gott, warum greifst du nicht ein, greift er ein. Weil er sich nicht lumpen lässt. Das ist die Wahrheit, die ich erkannt habe vom Evangelium her. Deshalb ist es gar nicht so schlimm, beleidigt zu sein. Ich denke nur an Elisa. Der Vater Elia ist in den Himmel genommen und dann hat nur noch den alten Mantel da von dem Propheten. Und dann steht er am Jordan und wisst ihr, was er sagt, als er am Jordan steht? Wo ist der Gott Elias? Das habe ich schon so viel gehört, so viel gelesen, so viel gelernt. Wo ist er jetzt? Bitte, beweis dich, Herrgott. Und jetzt schlägt er mit dem Mantel, genauso wie der Prophet es mal gemacht hat. Und das Wasser teilt sich und er geht hindurch. Wo ist der Gott Elias? Wir müssen lernen, Gott provoziert uns. Du darfst Gott auch ruhig mal provozieren. Klingt komisch, fast gotteslästerlich, was ich hier sage. Aber ich möchte dir helfen, etwas zu verstehen. Göttliche Wahrheit, sonst kommst du nie drauf. Göttliche Wahrheit zu verstehen, dass du einfach auf deine Hinterfüße stellst und sagst, Herr, ich glaube an dich, auch wenn du nicht an mich glaubst. Ich liebe dich, auch wenn du mich nicht liebst. Du beweist mir nicht deine Liebe. Du schlägst mich. Du lässt mich Kieselsteine schlucken. Du schlägst mich. Du benutzt mich als Schildscheibe. Du prügelst mich. Du peitscht mich. Aber was mache ich? Ich liebe dich. Du blamierst Gott. Und genau das möchte Gott sehen, dass du trotzdem, in der Bibel gibt es ein Stichwort, ein großartiges Wort. Dennoch. Wenn mir Leib und Seele verschmachtet, dennoch. Bitterkeit. Wir müssen diese Bitterkeit überwinden, das Böse mit Gutem überwinden. Auch Gott gegenüber und der unsichtbaren Welt gegenüber. Aber das, eigentlich wollte ich sagen, dass unser Kampf eigentlich ein Schauspiel ist. Und zwar der Teufel will sehen, ob du dich an Gott hältst oder nicht. Denk an die Plagen Hiobs. Jetzt verbittert sein. Haus brennt ab. Also wenn mein Haus abbrennen würde, ich wäre schon verbittert, glaub mir das. Wenn meine Herden geraubt werden, ich wäre auch verbittert. Ganz normale Verbitterung. Wenn meine Kinder sterben würden, wäre ich auch verbittert. Und wenn mein Körper ruiniert wäre, wäre ich auch verbittert. Alles Grund zur Verbitterung. Und dann kommt seine Gattin und sagt, Hiob, komm, es ist genug. Sag deinem Gott ab. Und was macht der Hiob? Er betet. Er weiß gar nichts. Aber er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Egal, was jetzt passiert, egal, was ist, die können mir den Kopf abschneiden. Aber ich halte mich an meinem Erlöser, an meinem Retter, an meinem Gott. Ich vertraue ihm. und ich werde meinen Gott nicht lassen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Nicht, was ich fühle. Ich fühle genau das Gegenteil. Ich fühle mich von Gott verlassen, von Gott verflucht, von Gott dahingegeben. Das war alles die Situation, in der Hiob steckte. Dahingegeben von Gott. Aber dieses Dahingeben war nicht ein Dahingeben im herkömmlichen Sinn, was wir unter Dahingeben verstehen. Absolut nicht. Wisst ihr, was der Herr zum Teufel gesagt hat? Nimm ihm sein Besitz, aber taste seine Seele nicht an. Nimm sein Haus, taste seine Seele nicht an. Nimm die Gesundheit, aber taste seine Seele nicht an. In dir bleibt etwas übrig, das nicht angetastet werden kann. Das ist deine Seele. Halleluja. Auch wenn du bitter geworden bist, Herr, wärst du hier. Mein Bruder wäre nicht gestorben. Da ist etwas, was übrig bleibt. Das, was von Gott geboren ist. Das, was vom Heiligen Geist gezeugt ist. Das, was Gott hineingelegt hat in dein Leben, das bleibt. Das kann der Teufel nicht antasten. Das kann auch die Sünde nicht antasten. Und das kann auch die Bitterkeit nicht antasten. Das, was von Gott geboren ist. Von Gott gezeugt. Von Gott entwickelt ist. Du speist mich mit Bitterkeit. In Klagelieder 3, wenn ich weiterlese, da heißt es dann, nicht für immer verwirft der Herr. Der Hiob war nicht für immer verworfen. Lazarus war nicht für immer tot. Moses war nicht für immer in der Wüste. Also, du musst auch das sehen, weil alles geht vorüber. Auch diese Phase, in der du steckst. Und jetzt gibt es einige Wege, wo du durch diese Nacht da hindurch musst, durch die Bitterkeit hindurch musst, durch Kummer, durch Verdruss, durch Beschwernis, durch die Schläge, durch die Prüfungen. Bleibe hartnäckig. Bleibe bockig. Ich werde nicht weichen. Ich bleibe bei meinem Gott. Ich bleibe bei meiner Entscheidung. Und es ist so wichtig, dass du eine Entscheidung getroffen hast. Nicht vom Gefühl und nicht vom Verstand, sondern von deiner inneren Überzeugung, vom Willen her. Hast du eine Entscheidung getroffen? Ich folge Gott. Ob er mich segnet oder nicht segnet. Gott nachzufolgen, wenn er dich segnet, ist wunderbar. Das kann jeder Depp. Da brauchst du keine besondere Bildung. Kann jeder Dummkopf. In Segenszeiten Gott nachzufolgen, da musst du nichts Besonderes leisten. Aber es gehört eine Portion Zivilcourage. Wenn alles drunter und drüber geht. Dennoch. Bitterkeit. Lass dich nicht unterkriegen. Bleib unerschütterlich. Beweise deine Stärke. Lass dich einfach nicht unterkriegen. Diese Dinge kommen und diese Dinge gehen. Bitterkeit. Schalt auf stur. Dennoch. Auch auf Gott. Soll stur sein. Wenn du dich hören willst, bitte. Warum soll ich mich da bloß aufregen? Weißt du, es gibt Zeiten, wo Gott sich wegdreht. Aus welchen Gründen auch immer. Du musst nicht immer schuld sein, wenn Gott sich wegdreht und nicht anguckt. Gott hat sich von Israel 400 Jahre zurück abgewandt und hat Israel nicht angeguckt, hat keine Propheten geschickt, keine Offenbarung gegeben, gar nichts Außergewöhnliches. Und dennoch waren sie sein Volk. Oder wenn ich an Israel denke, 2000 Jahre vergessen und in den Völkern zerstreut. Gott hat sich 2000 Jahre von diesem Volk abgewendet und am 15. Mai 1948 wendet er sich wieder ganz neu Israel zu. Ja, bitteschön. Und das mit Macht. Es gibt Zeiten, wo sich Gott abwendet. Das ist nicht dran. Und jetzt bitter werden, weil es jetzt nicht dran ist, weil wir keine Erweckung haben, weil keine Zeichen und Wunder geschehen, weil unsere Gebete nicht gehört werden. Wir warten immer auf Wunder. Ich sollte euch ganz herzlich von unserem Bruder Bruno Bese grüßen, diesen alten Bruder, der hier zu uns früher in die Gemeinde kam. Er ist zu Hause jetzt. Er hat als am Anfang des Jahres, er stirbt ja irgendwann, aber er lebt immer noch und freut sich rein äußerlich seiner Gesundheit sehr gut. So, er hat vom Herrn ein Zeichen bekommen, dass er noch laufen kann. Er kann in seiner Wohnung auf- und ablaufen, aber er hat mit seinen Augen Probleme. Alles so verschwommen, alles so vernebelt. Grauen Stau und er will sein Auge nicht operieren lassen. Aber jetzt hat er mir diese Tage erzählt und sagt, Bruder Matthäus, stell mal vor, ich habe einen Traum gehabt. Und da halte ich mich so fest. Ich habe einen Traum gehabt. Und mich hat interessiert, was sein Traum war. Er hat gesagt, ich gebe es nicht auf. Er hat einen Wunsch gehabt, er möchte nochmals raus auf dem Alexanderplatz und Breitscheidplatz und Traktate verteilen. Und wenn das möglich ist, wird er sogar noch unter der Woche, er hat Gott gesagt, unter der Woche sogar noch einen Tag. Aber es ist noch nicht gekommen, die Zeit. So, es ist ein Stück Bitterkeit drin, es ist noch nicht so weit. Aber jetzt machen die Augen nicht mit. Und dann hat er einen Traum gehabt. Und er ist vom Beruf Dreher gewesen früher. In der Werkzeugbranche hat er gearbeitet als Dreher und hätte so klar gesehen, jedes Werkstück so klar gesehen wie nie zuvor. So, er glaubt ganz felsenfest, er wird noch sehen. Mit 93 Jahren kann das passieren, es ist möglich, durchaus, dass das kann. Aber ich glaube nicht daran, sondern Gott hat ihm gezeigt, mein lieber Bruno, wenn du mal im Himmel bist, wird alles vorbei sein, da wirst du jedes Werkstück exakt sehen. So, ist ein Stück Zubereitung, aber er freut sich. Er freut sich und er gibt nicht den Glauben auf, weil er sagt, es kommt der Tag, ich werde alles sehen. Und die Frage ist auch bei uns. Wir haben Visionen und manche Visionen können sich hier in dieser Welt, in diesem Leben nicht erfüllen. Ich werde nie vergessen, da ist jemand zu uns in der Gemeinde mal gekommen, jemand war schwer krank. Da kam diese Person und hat eine Prophetie gebracht, dieser kranken Person, du wirst die Herrlichkeit Gottes schauen. Freu dich. Und diese Person hat geglaubt, sie wird gesund werden, aber was ist passiert? Kurze Zeit später ist sie gestorben. Was ist jetzt eine größere Herrlichkeit, auf der Stelle geheilt zu werden und dann sterben müssen als Geheilte oder Geheilter? Oder man geht in der Ewigkeit und man schaut die Herrlichkeit Gottes. Wisst ihr, wir sollen unser Leben nicht auf dieses Leben allein begrenzen. Und wir geraten in große Bitterkeit, wenn wir unser Leben nur auf dieses Leben begrenzen. Paulus sagt, wir wären die ärmsten Menschen, wenn wir keine Auferstehung des ewigen Lebens hätten. Wenn wir nicht die Hoffnung auf Auferstehung hätten. So, wir haben Hoffnung auf die Auferstehung und deshalb begrenzen wir unser Leben nicht. Aber wir wären bitter, dass nicht alle meine Gebete und Wünsche erhört werden. Oder wurden. In der Bibel gibt es ein Wort, das heißt hernach. Hernach. Weißt du, wenn Gott alle deine Gebete erhören würde, du hättest so viel Mist in deinem Leben gemacht, gebaut. Die Frau von Dr. Billy Graham hat einmal gesagt, wenn Gott alle meine Gebete erhört hätte, ich hätte mehrfach den falschen Mann geheiratet. Ja, wenn Gott alle meine Gebete erhört hätte, der, ja. Und jetzt betet man ganz konsequent in diese Richtung. Das ist der Falsche. Und so viele Menschen machen so viel Fehler und begreifen nicht, was Gottes Wege und Gottes Gedanken sind und sind dann verbittert. Verbittert, wenn Gott nicht ihre Gebete so erhört. Ich setze immer wieder, wenn ich bete, egal für was ich bete, ich setze immer noch den Zusatz für meine Gebete, dein Wille geschehe. Denn nicht alle Gebete sind gut. Gebetserhörungen sind nützlich. Ich habe schon so viel Gebetserhörungen erlebt habe, wo ich verflucht habe, diese Gebetserhörungen. Und lieber hätte ich sie nicht gehabt in meinem Leben. Denke nur an eine Frau, die kam in meine Gottesdienste, Sonntagabend für Sonntagabend. Damals hatte ich große Versammlungen Sonntagabends in Stuttgart. Und jedes Mal, wenn ich Altarruf mache, steht sie vorne, Bruder, bete für mich, ich bin unheilbar krank. Und dann irgendwann einmal geht mir der Gaul durch und sage ich, Herr, guck mal, jedes Mal steht sie vorne, passiert kein Wunder, bin verbittert Gott gegenüber, ärgere mich, die Leute reden, guck mal, der betet und sagt, Bruder Matthäus hat keine Vollmacht. Wenn er Vollmacht hätte, die Frau wäre gesund. Und das habe ich gehört, das ist wie ein Stich durch mein Herz gegangen. Manchmal betet man aus Bosheit, um Recht zu haben, um seine Autorität zu beweisen. Herr, zeige! Aber das ist nicht immer gut, was man so in seinem Zorn tut. Bitterkeit tut nichts Gutes. Elia hat auch nichts Gutes getan als Prophet. Da hat jemand Dummkopf ihn genannt oder Glatzkopf genannt. Und was macht er so böse und so ärgerlich? Bär, komm schnell, friss die Burschen. 20 Stück, glaube ich, haben sie gefressen gleich. Gute Mahlzeit gehabt. Nur weil er Glatzkopf genannt wurde. So, mir ging's ähnlich. War ein Glatzkopf, aber hat keine Vollmacht. Ähnlich. Und dann ist ein autofreier Sonntag, werde ich nie vergessen, weil das so zufällig war. Dann laufe ich mit meiner Bibel unterm Arm und sage, lieber Heiland, Du weißt, was die Leute reden. Bruder Madhu, das hat keine Vollmacht. Und die Frau kommt nach vorne, passiert nichts. Herr, wenn ich heute Abend predige, die Frau kommt nach vorne und sie wird nicht geheilt, dann such dir bitte einen anderen Prediger oder du heilst die Frau. Ich mache nicht mehr den Zirkus mit hier und dass ich mich einfach blamieren lasse, mach nicht mehr mit. Gott hört jedes Gebet. Jedes Gebet nimmt er sehr ernst. Aber ob jedes Gebet im Willen Gottes ist und richtig ist und recht ist, ist eine andere Frage. Was passiert? Ja, wieder kraftvoll gepredigt und mach Altarruf. Wer steht vorne als erstes? Diese Frau. Und ich gehe zu und sage, lieber Gott, denk an unsere Abmachung, was wir gemacht haben. Entweder du heilst sie oder du suchst dir einen anderen Prediger. Ich mache nicht mehr mit. Und was ist passiert? Ich bete mit ihr und die Kraft Gottes kommt auf ihr Leben. Die wird geheilt auf der Stelle. Ein Wunder passiert, ein offensichtliches Wunder passiert. Sie geht nach Hause, als geheilt, ist bis heute geheilt. Aber sie war an diesem Heilungsgottesdienst zum letzten Mal in der Kirche. Und als ich dann von Stuttgart nach Heilbronn zog, hat sie mir sogar die Bibel zurückgegeben. Bruder Matthäus, ich danke dir für alles, was du so für mich getan hast. Und gib die Bibel und ich brauche jetzt nicht mehr alles. Nicht mehr die Bibel. Ich habe schon alles, was ich brauche. Meine Ehe ist in Ordnung. Meine Gesundheit ist wiederhergestellt. Ich brauche das alles nicht mehr. Dass ich manchmal sage, lieber kommen die Leute auf alle vier, kommen noch nach wie vor noch 10 Jahre lang nach vorne, passiert nichts. Und die Leute reden und stehen in der Zeitung, Bruder Matthäus hat keine Vollmacht. Und die Frau ist bei Jesus. Ich bin nicht überzeugt, dass sie bei Jesus ist, denn sie hat auch die Bibel abgegeben, geht in keine Gemeinde mehr und gar nichts mehr. Und wenn einer schon nicht Bibel liest und in keine Gemeinde geht, ist geistlich tot. Man braucht die Gemeinschaft mit Gott und man braucht die Gemeinschaft untereinander. Bitterkeit. Man kann bitter werden. Man sollte nur nicht bitter bleiben. Nicht bitter bleiben. Jesus sagte etwas, bitte haltet euch fest, was ich euch sage. Er hat gesagt, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Und zwar alle. Auch Johannes. Auch Petrus. Ihr werdet euch alle an mir ärgern. Ich werde nicht alle eure Wünsche und eure Gebete erfüllen. Und ich werde nicht auf eure Pläne eingehen. Ich werde nicht alles so machen, wie ihr es gerne hättet. Ihr werdet euch alle an mir ärgern. Und sie haben ständig gefragt, sie waren hinter Jesus her, wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Wann werde ich Außenminister, Innenminister und Verteidigungsminister? Und die haben schon die ganzen Pläne gemacht, wer was wird im Reich Gottes. Und was ist passiert? Genau das Gegenteil von dem, was sie sich erträumt haben. Das Kreuz kam. Der wurde hingerichtet. Und sie zerstreuten sich alle in 4 Winde. Petrus sagt noch am Schluss, lasst uns fischen gehen. Ihr werdet euch alle an mir ärgern. Die Jünger wären nie jünger geworden, wenn sie nicht durch das Tal der Bitterkeit gegangen wären. Wenn sie nicht zerbrochen wären, wenn sie sich nicht hinter verschlossenen Türen verschanzt hätten und bei jedem Geräusch, bei jedem Fußtritt zusammengezuckt wären. Sie wären nie Apostel geworden. Zuerst kommt Bitterkeit und dann die Herrlichkeit. Aus Bitterkeit wird Herrlichkeit. Und diese bitteren Kräuter, die zu der Mahlzeit, zum Lamm, Passahlamm gehören. Das Passahlamm durfte nicht so gegessen werden. Es musste mit bitteren Kräutern gegessen werden. Und wenn du bittere Kräuter einzeln schmeckst, pfui, schmecken gar nicht gut. Es ist also, aber in richtiger Dosierung, in richtiger Zusammenmischung, oh, dann kannst du das Lamm essen. Aber sonst vergiss das. Die Abwesenheit Gottes. Weißt du, es sieht so aus, dass Gott dich aufgegeben, Gott dich vergessen hat. Und dann sagt er, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Ihr werdet euch alle an mir ärgern, aber selig seid ihr, wenn ihr nicht an mir ärgert. Hast du dich schon mal an Jesus geärgert? Und selig, wenn du über diesen Berg gegangen bist und dich nicht geärgert hast? Und in die Ruhe, in den Frieden Gottes eingegangen bist. Es ist ein Kampf. Und du, bei der Bekehrung kämpfst du mit deinen Sünden, mit deinem Fleisch, mit deinem Ego. Aber da gibt es noch einen Kampf, den müssen wir alle früher oder später alle durchmachen. Und das ist Bitterkeit. Deshalb ist es gibt keinen größeren Kampf im Leben eines Christen als der Kampf mit der Bitterkeit. Gott, ich bin böse auf dich. Dieser Kampf ist einer der heiligsten Kämpfe im Leben eines Kindes Gottes. Ich denke nur an Jakob. Jakob in Peniel. Es ging die ganze Zeit gut in seinem Leben, 20 Jahre lang. Du kannst 20 Jahre lang Christ sein und es geht gut in deinem Leben, hast Erfolg. Aber Erfolg ist noch kein Beweis der Güte Gottes. Ist nur relativ. Alles ist relativ. Erfolg. Und jetzt kommt er nach Hause und unterwegs am Jabbok, dort am Jordan, fängt er an zu kämpfen. Und aus Jakob kann nur Israel werden, wenn er mit Gott gerungen hat. Der Kampf mit Gott, dort in Pniel, das ist der Kampf, den wir durchstehen müssen. Und Herr, du hast mich überwunden. Du bist mir zu stark geworden. Du hast mich überwunden. Das ist der Kampf mit Gott. Mein Gott, warum musst du mich verlassen? Und plötzlich wackelt die Erde und plötzlich verliert die Sonne den Schein. Mein Gott. Wir müssen durch Schwermut, durch Angst, durch Resignation, Mutlosigkeit, Anfechtung, wir müssen unser Gethsemane irgendwo durchmachen, unser Golgatha. Es gibt so viele dunkle Nächte in unserem Leben, wo wir die Welt nicht verstehen. Alle Heiligen haben das durchgemacht. Manche haben gedacht, die sind wahnsinnig, haben den Verstand verloren. So wie andere das Augenlicht und das Gehör verlieren, verliert die Seele, die geprüfte Seele, die Liebe zur Welt. Sie wird hart abgestumpft, trocknet aus, dass ich, was bin ich noch, bin gar nicht mehr so wichtig. Für mich kommt es gar nicht mehr so an. Vergessen wir alles. Und wenn du das, diesen hast, nicht ich, Herr, sondern du. Wärst du hier gewesen? Es kommt jetzt nicht auf mich, was ich alles aus Martha gemacht habe. Wärst du hier gewesen, mein Herr, mein Bruder, wäre nicht gestorben. Dieser Moment, wo wir mit Gott so in Clinch liegen, mit Gott so hadern, mit Gott so handeln, das ist die Stunde der Neugeburt. Paulus schreibt in 2. Korinther Kapitel 7, Vers 10, er spricht von der göttlichen Traurigkeit, die niemanden gereut, oder von der Betrübnis, wie Gott sie will. Göttliche Traurigkeit, das ist diese Bitterkeit. Oh Gott, ich möchte, dass das von mir genommen wird, hat Paulus gebetet. Diese Herr, in jeder Stadt, wo ich hinkomme, Trouble. Überall, wo ich hinkomme, Aufstand, Leute werfen Sand sogar in die Luft, benehmen sich wie die Tiere, nur Schwierigkeiten. Herr, nimm das weg von mir. Und was hat Gott getan? Noch eins obendrauf gegeben. Als er das gebetet hat, hat er noch eins obendrauf gekriegt. Und noch eine Zugabe, ein Trostwort, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann sagt er dreimal, also er war dreimal in tiefen, dunklen Tälern in seinem Leben. Dreimal habe ich gefleht mit Beten und Fasten. Satan schlägt mich mit Fäusten. Und Gott, du hast mir nicht weggenommen, sondern du hast mir eine Verheißung gegeben. Ich bin bei dir und ich verlasse dich nicht. Göttliche Traurigkeit wirkt Freude. Diese Traurigkeit, und die göttliche Traurigkeit ist, ich bin traurig. Ich liebe meinen Herrn. Stell mal vor, du bist jetzt in einen Menschen verliebt, so Junge und oder Mädel, so da sind sie verliebt. Und er zeigt dir absolut keine Liebe. Weißt du, was du machst? Du wirst noch eins obendrauf geben und noch einmal probieren. Und nachts Fenstern gehen, das macht man bei uns in Berlin nicht, die Hochhäuser sind zu hoch. Aber da gibt es dann andere Möglichkeiten zum Fenstern. So, du wirst alles Mögliche unternehmen, um den, den du lieb hast, zu gewinnen. Und genau das ist auch mit Gott. Die eine Seite wie die andere Seite. Du wirst alles dran setzen, dass du ihn gewinnst als deinen Freund und Partner. Und Gott will, dass du ihn ebenbürtig behandelst wie ihn, wie er dich behandelt. So ebenbürtig. Und göttliche Traurigkeit, göttliche Freude. Gott schickt uns manchmal Dinge in unserem Leben, die wir nicht verstehen. Und er lässt zu, dass nur der Anrufbeantworter dran ist. Leider nicht zu erreichen. Bitte hinterlassen Sie mir Ihr Anliegen. Ich werde mich melden. Und dann meldet er sich doch nicht. Du kennst ja von diesem Anrufbeantworter. Und manche sprechen schon gar nicht mehr drauf, weil sie keine Lust haben, da immer die gleiche Geschichte zu erzählen. Bitte melden Sie sich. Gott meldet sich nicht. Und du schreibst keine Antwort. Und weißt du, du wirst alles unternehmen, um wieder irgendwie ihn zu bekommen. Und dann vielleicht wie der Salomo oder Kierkegaard in dem Traum erzählt vom David, du versuchst dann dies zu tun und das zu tun und dich unmöglich zu benehmen. Ja, das machen viele Verliebte. Die benehmen sich unmöglich, damit sie ja die Aufmerksamkeit bekommen und ja, damit Gott deine Aufmerksamkeit bekommt. Dann klagst du. Also, und du darfst klagen. Du darfst mit Gott vernünftig reden. Nicht fromm. Du darfst mit Gott vernünftig reden. 40% der Psalmen, bitte hört mir gut zu heute, sind nicht nur Halleluja-Psalmen. 40% der Psalmen sind Klage-Psalmen. 40% der Psalmen sind keine Halleluja-Psalmen, sondern Klage-Psalmen. Klagelieder. Die Klagelieder Jeremia, das ist Gold noch dagegen, was in manchen Psalmen drin steht. Der Mensch spricht zu Gott aus Enttäuschung heraus. Warum lässt du das zu? Warum geht es den Gottlosen so gut? Guck mal, die haben Arbeit. Wenn ich dran denke, an so manchen Minister verdient 16.000 Mark und tut nichts. Und ich muss mich abrackern und krieg gerade 1.600 Mark. Nur als Beispiel. Und bin ich schlechter wie der und was bin ich? Und so, wie geht's den Gottlosen so gut? Jetzt kommen die von Bonn her, kriegen die ganzen schönen Villas und extra Kindergarten hingebaut und hingepflastert. Alles diese Dinge. Und wir sind hier schon und rackern uns ab. Und so weiter. Ich wüsste ja, um was es geht und was die Problematik ist. So diese zwei Klassen, eine Dreiklassengesellschaft. Ich bin irgendjemand unter Fernen liefen. Warum? Die einen werden so behandelt und die anderen so. Die früher Macht haben, haben heute immer noch Macht. In der Ex-DDR. Die sind immer noch irgendwo am Ruder. Oder vom Dritten Reich. Die waren immer, der wo Macht hat, hat immer Macht behalten. Ein paar wurden nur ausgetauscht. Aber das ging immer weiter. Und ich, der immer gerecht und heilig lebte, untadelig wandelte, bin Sektierer, Außenseiter, Aussätziger. So kleiner Zwerg. Was bin ich? Diese Verbitterung. Klagelieder. Du vermisst die Gerechtigkeit. Bonhoeffer hat einmal gesagt, eine ganz tolle Predigt gehalten, nicht gesagt, sondern eine ganz tolle Predigt mit der Überschrift gehalten, die Spur des vermissten Gottes. Die Spur des vermissten Gottes, der fehlt mir. Der hier in Plötzensee im Gefängnis war und hier das Lied geschrieben hat, von guten Mächten wunderbar geborgen. Hier ist das Lied entstanden. Und hier hat er eine Predigt gehalten oder von dort hat er eine Predigt geschrieben. Die Spur des vermissten Gottes, Gott fehlt mir. Und dann in solch einer Zeit der Krise schreibt er von guten Mächten wunderbar geborgen. Kann kommen, was da will. Gott ist mit uns am Morgen und am Abend und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Die Spur des vermissten Gottes. Die schönsten, herrlichsten Glaubenslieder sind in solchen Stunden entstanden, wo man mit Gott so einen Klingschlag, wo man Gott nicht verstanden hat, weil die Welt nicht verstanden hat. Warum? Klagelieder. Lass uns da reinschauen in Klagelieder 3. Du sollst dich bei Gott wieder in Erinnerung bringen. Sei nicht so sehr mit dir selbst beschäftigt, mit deinem Mitleid. Suche kein Mitleid bei Menschen. Du bist errettet, bist ein Kind Gottes, bist begnadigt, bist erlöst, befreit, hast das neue Leben. Und jetzt soll es dir genügen. Und jetzt geht's weiter mit deinem Leben. Gott provoziert dich. Er lässt dich nicht spüren. Weißt ja, so wie die Damen, ich weiß nicht, wie es umgekehrt ist, aber die Damen, die wollen erobert werden. So als Liebhaber, ja? Die wollen erobert werden. Also, ja, und nein. Und dann kommt ein Blumenschlaus nach dem anderen. Nein. Erobert. Und genauso ist auch die Liebe Gottes will erobert werden. Und da kannst du alle möglichen Tricks anwenden, die Liebe Gottes erobern. Gott ist dein Bräutigam und du bist die Braut. Wer umwirbt wen? Die Braut den Bräutigam oder der Bräutigam die Braut? Wer hat mehr Interesse an einem? Die Braut an den Bräutigam oder der Bräutigam an die Braut? Meines Erachtens in der gesunden Gesellschaft interessiert sich der Bräutigam für die Braut Und mein Lehrer hat gesagt zu mir, als wir in der Schule den Mädchen so alles Mögliche gemacht haben, habe ich gesagt, Johannes, und es gab, wir waren gemischte Klasse, Jungs und Mädchen zusammen, habe ich gesagt, Johannes, und nicht nur Johannes, der ganzen Klasse, irgendwas ist bei mir passiert, aber auf jeden Fall, mich hat er dann als Zielscheibe genommen. Johannes, in der Natur draußen, lauft der Hund der Hündin oder die Hündin dem Hund nach? Und ich musste dann in Biologie das beantworten, das ging dann auch nachher Mädchen, Jungs. Wer läuft wem nach? Und genau das Gleiche musst du auch geistlich übersetzen, Gott und du. Wer läuft wem nach? Wer ist mehr an einem interessiert, du an Gott oder Gott an dir? Lass uns das richtig, dass wir uns richtig verstehen. Die meisten Menschen haben Gottes Wesen, Gottes Charakter, Gottes Art noch nicht verstanden. Die denken, sie müssen Gott umwerben. Und sie müssen Gott mit Blumensträuße kommen. Gott hat genug Blumensträuße. Ihr braucht dein und mein Blumenstrauß nicht. Er hat seinen Sohn gegeben. Er hat alles investiert. Er hat alles getan. Und er tut immer noch alles. Auch wenn du bitter bist, jetzt in solch einer Stunde, er liebt dich wie nie zuvor. Ich will dir nur etwas sagen, mit dir ist etwas passiert. Jeder, der jetzt erlöst ist, Kind Gottes geworden ist, der verändert sich. Und wir sind ständig in einer Veränderung, in einem Umbruch in unserem Leben. Und deshalb kommt die ganze Bitterkeit, weil wir die Welt nicht verstehen oder die Welt falsch betrachten. Unsere Weltsicht ist verkehrt. Wie war es in der Wüste, als die Kinder Israel in der Wüste waren? Die haben Manna bekommen, die haben Wachteln bekommen, die haben Wasser bekommen, die haben alles bekommen. Wunderbar. Also, ich wäre, wenn ich Volk Israel gewesen wäre, ich wäre am liebsten in der Wüste geblieben. Nicht arbeiten müssen, immer sammeln da die Brötchen und wieder frische Brötchen jeden Morgen da und frisches Fleisch da. Also, ich wäre in der Wüste geblieben. Aber wisst ihr, Gott hat nämlich mit den Leuten was vorgehabt, er wolle sie ins gelobte Land bringen. Und dann kamen sie über den Jordan und bitte lies jetzt aufmerksam Josua und die Richter. Und die anderen Geschichten. Da hörte Manna auf, da hörten die Wachteln auf, da hörte alles auf. In dem Augenblick, wo sie den Jordan überschritten, gab's nichts mehr. Hat Gott sie verlassen? Hat Gott sie vergessen? Hat er sie aufgegeben? Sind sie nicht mehr Gottes Volk? Sind sie aus seinem Willen ausgetreten? Was ist passiert? Sie sind in einer neuen Phase hineingekommen. Jetzt sind sie erwachsen. Und jetzt müssen sie selbst für ihre Brötchen sorgen. Jetzt müssen sie selbst für ihr Wasser sorgen. Jetzt müssen sie selbst für ihr Fleisch sorgen. Und jetzt müssen sie das Land erobern. In der Wüste mussten sie nicht kämpfen. So ein bisschen wegblasen, die paar Amalekiter. Und das war alles. Aber jetzt müssen sie um die Städte marschieren. Jetzt müssen sie schuften. Jetzt müssen sie Gärten anlegen, Häuser bewohnen. Jetzt müssen sie alles selber machen. Und wo ist der liebe Gott? Wo ist er? Hat Gott uns vergessen? Nein, gar nicht. Sie sind nur in eine neue Phase hineingeraten. Eine neue Dimension des Lebens. In der Wüste wurden die von oben auf übernatürliche Art und Weise versorgt. Im Land Kanaan mussten die sich selber versorgen. Die mussten selbst arbeiten. Und da gab es einige schlaue Stämme. Wisst ihr, da gab es Stämme, die sind diesseits vom Jordan geblieben und noch jenseits vom Jordan noch so ein Stück gehabt. So ist mehrere Stämme, die haben sich halbiert. Die bleiben auf dieser Seite und auf jener Seite. Und es gibt Christen, die sich auch so teilen. Aber diese Stämme haben große Probleme gehabt, all die Jahrhunderte hindurch. Die wussten gar nicht, auf welche Seite sie gehören. Die mussten sogar noch kämpfen für ihr Recht, dass sie auch zu Israel gehören, obwohl sie nicht über den Jordan gegangen sind. Ja, auf der Seite geblieben, die Segnung genossen, dann noch mitgeholfen den anderen Geschwistern. Es ist eine Realität. Wenn wir rüberkommen auf die andere Seite, dann beginnt eine neue Dimension unseres Lebens. Jetzt bist du dran. Jetzt darfst nicht bitter werden. Warum du bitter und warum ich manchmal bitter werde, weil ich die Welt nicht verstehe. Weil ich eine falsche Sichtweise habe für das Leben. Jetzt muss ich mich verteidigen, jetzt muss ich arbeiten. Bisher hat der liebe Gott mich verteidigt. Als ich noch so klein war und noch nicht laufen konnte, da wurde ich gewickelt, da wurde ich gefüttert, da wurde ich getragen, da wurde ich besungen. Immer so ein schönes Gute-Nacht-Liedchen und so weiter. Jetzt muss ich selber mir meine Lieder singen. Jetzt muss ich selbst jetzt mir einen Reim machen. Vorher wurde für mich gebetet, jetzt muss ich selber beten. Ja, das ist schon schwierig. Vorher wurde ich immer nur gesegnet und betätschelt und angeguckt, wie lieb und wie nett das süße Baby ist. Jetzt bist du erwachsen. Guckst du den großen Kindern nach? Du bist nicht mehr im Mittelpunkt. Und manche möchten ständig im Mittelpunkt bleiben und sind verbittert, wenn sie nicht im Mittelpunkt sind. Aber Gott will, dass du auf eigene Füße stehst. Ich habe einen furchtbaren Film mal gesehen. Ich konnte lange Zeit nicht schlafen. Es war ein Naturfilm von Adler und Vögel. Also so ein Naturfilm von dem, wie heißt der, Grimmig. Chimmick oder so. Also ein Naturfilm über einen Adler. Ich habe zuerst mal gar nicht dabei gedacht, aber Adler, guck's mal an, ist ein Naturfilm, schön, nichts Verdorbenes dabei. So guck mir diesen Film da auch an. Und weißt du, was ich da gesehen habe? Ich war so entsetzt. Ich war so entsetzt, dass so ein Adler dachte, nein, das gibt's nicht. Zuerst einmal baut so ein Adler ein Nest, wunderbar versorgt von allen Seiten, so dass ja nichts passiert. Dann legt sein Ei, brütet's aus und dann ist der dein junger Adler ausgebrütet, der wird gefüttert, der wird versorgt, dem wachsen Federn. Und eines Tages ist er so groß, dass er fliegen könnte. Aber der Kerl geht nicht aus dem Nest raus. Der bleibt, wo er ist. Denn so gut wie hier im Nest kann er nirgendwo im Leben haben. Und so sind viele Gotteskinder. So schön unter der Wolke Gottes, unter der Salbung, unter der Herrlichkeit Gottes können wir nirgendwo so gut haben. So. Und das war mit dem Adler. Und der Adler geht nicht raus. Die Mutter schubst mit dem Schnabel. Der Kerl geht nicht. Der krallt sich fest. Und wisst ihr, was jetzt passiert? Was jetzt passiert? Und das passiert mit dem Leben vieler Gotteskinder. Und die kapieren das nicht. Die kapieren das nicht. Da fängt die Mutter das Nest, das sie so mühevoll gebaut hat, dort in diesem Felsen, beginnt zu zerstören. Ein Stück nach dem anderen. Der schimpft und knurrt. Und schubst die Mutter und greift die Mutter sogar noch an, weil sie das Nest, ihr eigenes Nest zerstört, das sie für den kleinen Jungen gebaut hatte. Und am Schluss ist nur noch der kahle Felsen übrig. Und dann steht er da und die Mutter versucht, ihn immer wieder runterzuschubsen. Nein, er geht nicht. Er geht nicht. Stellt sich quer. Krallt sich fest. Das machen viele Gotteskinder. Mein Gott, warum? Ich kann mir jetzt, als ich nachher das Film gesehen habe und die Geschichte im gesamten Kontext gesehen habe, habe ich sehr viel verstanden. Ich habe verstanden, so geht es mir als Christ sehr oft. Sehr oft. Diese Probleme habe ich sehr oft. Verstehe meinen Gott nicht, so wie der junge Adler seine Mutter nicht verstanden hat. Die liebe Mutter, so grausam, so brutal, so herzlos. Und dann passiert es, dass der sich nicht mehr halten kann. Der geht nicht vom Felsen. Dann nimmt sie einen Anflug und fliegt gegen den Kerl. Und der überschlägt sich, ja, der ist vom Felsen runtergehauen worden, überschlägt sich, purzelt so ein paar Mal hin und her und fängt an zu flattern. Und zuerst mal macht er einen großen Krach. Und dann, ein paar Federn sind aufgeflogen. Und dann fängt er an zu flattern. Und wisst ihr, in dem Augenblick, wo die Mutter so gegen ihn flog und ihn vom Felsen stieß, ist die Mutter in die Tiefe gestürzt. Und wollte ihn beinahe unten abfangen. Wenn das je was passiert wäre, hätte sie sowieso ihn abgefangen. Aber es war nicht nötig. Der hat Wind bekommen und plötzlich fliegt er, als wenn es nichts gewesen wäre. Da fliegt er. Und die Mutter verfolgt ihn und begleitet ihn. Und dann bringt er zurück auf diesen Felsen. Aber da bleibt er nicht mehr lange, der fliegt davon. Und genau das ist, was der liebe Gott mit dir und mit mir macht. Und wir denken Bitterkeit, furchtbar. Aber Gott will uns lehren, zu leben in neuen Dimensionen. Und deshalb erlaubte Dinge in unserem Leben. Mein Gott, warum zerstörst du mir mein Nest? Warum nimmst du mir die letzte Sicherheit? Warum nimmst du mir den Sonnenschein weg? Warum nimmst du mir das weg? Warum machst du das? Ach Herr, wärst du hier gewesen. Ich habe so gebetet und so gefastet und so gemacht. Und guck mal, alles ist passiert. Gott will uns lehren, was ganz anderes, was ganz Neues, was ganz Großes. Nach jeder solchen Stunde, solche eiskalten Duschen, kommen Herrlichkeitsstunden. Studier die Bibel und du wirst sehen, nach jedem solchen Moment passiert was Großes. Du erlebst eine ganz neue Dimension. Du wirst erwachsen. Du lernst fliegen. Nicht nur immer gefüttert werden. Mir ist etwas in der Bibel aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es euch sowas auch schon aufgefallen ist, aber wenn ich die Bibel lese, passt sehr gut auf. Und da ist mir aufgefallen, dass Gott immer, wenn er die Menschen rief, immer mit Doppelnamen rief. Abraham, Abraham. Oder Samuel, Samuel. oder Moses, Moses, oder Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Noch nicht aufgefallen? Immer zwei Namen. Simon, Simon, also Petrus gemeint. Sind das zwei verschiedene Personen? Was ist das? Wisst ihr, einmal rief er den inneren Menschen und einmal den äußeren Menschen. Und du hast zwei Namen, dein innerer Mensch und dein äußerer Mensch, dein fleischlicher und dein geistlicher Mensch, dein natürlicher und dein göttlicher, dein heiliger und dein sündiger, dein verlorener und dein geretteter Seite. Abraham, Abraham. Du musst lernen, dich abzunabeln. Das ist also diese Art und Weise, wie Gott uns führt, wie Gott mit uns arbeitet. Er will, dass wir aufhören, den alten Menschen nur Abraham. Nein, Gott tauft uns um und dann Abraham, Abraham. Beide, du und ich. Der innere und der äußere Mensch. Das Abnabeln ist so wichtig. Ich denke, das ist so grausam, die Welt. Wir werden in so einer grausamen Welt, obwohl sie sehr schön ist, wir kommen so grausam zur Welt. Fast alle von euch. Also die wenigsten von uns sind anders zur Welt gekommen. Aber die meisten von uns, als sie zur Welt kamen, das Erste, was sie gekriegt haben, ist der Trachtprügel. Ich weiß es nicht, aber also meine Kinder, ein paar Mal war ich dabei, so das Erste, was die Hebammen nahmen, Füßchen hoch und dann gab es einen Klaps. Und was haben sie getan? Geschrien. Und diese Schreien waren notwendig, damit die Lunge anfängt zu atmen. Das war notwendig. Und diese Schreien, mein Gott, auch wieder zwei Seiten von Gott. Die eine Seite, der liebe Gott und dann der gerechte, heilige Gott. Mein Gott, auch zwei Seiten bei Gott. Warum hast du mich verlassen? Wir müssen lernen, die beiden Seiten Gottes kennen. Und wir müssen mit dem Schrei zur Welt kommen. Und dann kommt dieses Abnabeln. Abnabeln vor der Mutter. Und wir nabeln uns ab durch Enttäuschungen. Durch Bitterkeit. Weißt du, Gott lässt uns sitzen. Jetzt probier es selber mal fliegen. Das geht schon. Das geht. Du wirst nicht umkommen. Du wirst nicht sterben. Du wirst nicht fallen. Probier's. In Prediger Kapitel 7, Vers 16, 17 und 18, da ist ein ganz kleiner Vers, ein sehr schöner Gedanke drin. Da heißt es, sei nicht allzu gerecht. Sei nicht allzu fromm. Sei nicht ein Perfektionist. Sei nicht allzu böse. Sei kein Fanatiker. Abnabeln ist eigentlich... Versuch nicht Gott in, und das haben wir letztes Mal vom Stress gehabt, versuch nicht Gott in deiner Heiligkeit zu überholen. Versuch es nicht, lass es. Sei nicht allzu gerecht. Lebe dein Leben. Fang an, das Leben in neuen Dimensionen zu leben. In Prediger 7 heißt es dann weiter, wer Gott fürchtet, der wird sich in jedem Fall, richtig verhalten. Wer Gott fürchtet, so oder so, der wird sich immer richtig verhalten. Du wirst dich immer richtig verhalten, wenn du Gott fürchtest. Also, sei nicht zu fromm, sei nicht zu verbittert. Der Heiland hat uns so viele Beispiele gegeben. Unkraut und Weizen, lass zusammenwachsen. Versuch nicht zu fromm zu sein. Versuch nicht darüber zu stolpern und dich zu ärgern. Warum lässt er die Sonne über Gerechte und Ungerechte scheinen. Also ich würde über die Gottlosen die Sonne abstellen, wenn ich Gott wäre. Aber Gott sei Dank, ich bin nicht der Herrgott. So, deshalb scheint sie immer noch. Aber warum? Lass uns das verstehen. Verstehst du unsere Bitterkeit, wo das herkommt? Gott ist so viel, viel größer. Und auf jeden Fall wirst du zurechtkommen. Unkraut und Weizen. Und das Gute wird sich durchsetzen. Glaub mir das. Die Wahrheit wird sich durchsetzen. Ärger dich nicht, wie Martha, Herr, wärst du hier gewesen, es nützt dir nicht viel. Sag dem Heiland, was dran ist, ja Herr, ich glaube, am jüngsten Tag, okay, später mal, aber nicht heute. Und dann hat Jesus zu Martha gesagt, wenn du glauben könntest, du würdest die Wunder Gottes sehen. Also wie auch immer, lass beides wachsen, so und so. Maria und Martha, beide können nebeneinander existieren. Ärger dich nicht. Auch wenn die Dinge ganz negativ aussehen in deinem Leben. Die Lotusblume. Habt ihr schon mal eine Lotusblume gesehen? Ein Foto. Lotusblume, die Königin der Ägypter. Oder die Blume der Ägypter. Wisst ihr, wo die Lotusblume blüht und wächst? Im Tümpel. Am allerliebsten im Tümpel. Lotusblumen blühen im Tümpel. Abwasser. Sei nicht so bitter. Gott kann sogar in unmöglichen Situationen die reinste, die schönste Blume, die es überhaupt eigentlich gibt, die Lotusblume, aufwachsen und blühen lassen. Lass beides wachsen, lass beides existieren. Das Schöne, und weißt du, wenn so eine Lotusblume in so einem Tümpel ist, sieht man da den Tümpel oder sieht man die Lotusblume? Die Aufmerksamkeit geht immer auf die Lotusblume, auf dieses Schöne, Reine und Vollkommene. Sei nicht allzu gerecht. Gott führt uns manchmal ganz merkwürdige Wege. Lass dich vom Herrn führen. Sei ruhig. Und wisse eines, und das kommt auch in diesem Abschnitt, Klagelieder 3, kommt zum, sehr wunderbar zum Tragen. Gott wird vergelten. Gott wird vergelten. Du musst dich nicht verteidigen. Nachts, da schreiben manche Briefe. Das werde ich sagen, das muss gesagt werden und so weiter, dass du ja nicht vergisst. Ja. Du bist voller Leistung, auf Hochspannung, nachts. Und du ärgerst dich und bist bitter und dein Kissen ist verheult, weil es doch nicht klappt und nicht bringt. Du wirst doch nicht glauben. Das weißt du ja sowieso schon im Voraus, dass nichts kommen wird. Da rief ja sogar auch der Mann, mein Seufzen, mein Schreien taugt nichts. Es bringt mir nichts. Aber dann sagt er weiter, Herr, du verschaffst mir Recht. Vers 64, du wirst ihnen vergelten, den Gottlosen, du wirst vergelten. Die Rache ist mein, sagt Gott, die Rache ist mein. Und du sollst heute Abend dich nicht rächen, denn Bitterkeit kommt, ich werde es ihnen sagen. Ich werde zeigen, und nachts im Traum, da bist du der Held, der zum Chef geht und dem Chef die Leviten vorliest. Ja, ja, dem Lehrer die Meinung sagt. Dem Nachbar die Meinung sagt, du bist nicht Khrushchev, aber du handelst manchmal wie Khrushchev. Bei der UNO ziehst deinen Schuh aus und haust auf dem Tisch. Und sagst, so spricht der Herr. Ja, ja. Und dann kommt der Tag und er hat nichts gesprochen. Aber ich möchte sagen, sei getrost. Und ich habe eines gelernt, wie man mit Bitterkeit fertig wird. Gott anheimstellen. Alle Dinge Gott anheimzustellen. Nicht zu fromm sein. Ich habe eine Phase gehabt in meinem Leben. Bei mir, ich bin ehrlich, wenn jemand früher zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, ich zweifle an Gott, weißt du, was ich gemacht hätte? Als Prediger darf ich mir das leisten in der Gemeinde. Draußen darf ich das nicht machen. Aber nach der Bibel, wenn dich jemand auf einen Back gehaut, gibt auch der andere Seite. Hätte ich am Schopf genommen und links und rechts eine Ohrfeige gegeben. Wenn jemand mir gesagt hätte, ich zweifle an Gott. Jetzt passiert mir, geisterfüllten, gottgläubigen Prediger, ordinierten Pastor, ich zweifle an der Existenz Gottes. Bei mir ist eine Laus über meine Leber gelaufen. Im Nachhinein lache ich. Ich habe aus einer Mücke einen Elefanten rausgemacht. Das war mein Problem. So entsteht Bitterkeit. Aus der Mücke machst du einen Elefanten. Ich konnte nicht mehr glauben. Nicht mehr beten, nicht einmal Tischgebet konnte ich mehr sprechen. Ich habe meinen Dienst quittiert. Aber ich habe noch nie, ich muss euch ehrlich sagen, ich habe noch nie so über Glauben gepredigt, in der Phase, wo ich nicht geglaubt habe. Ich habe noch nie so stark über Glauben gepredigt und Gott vertrauen, obwohl ich selber absolut nicht daran geglaubt habe. Mein Dienst quittiert und aufgehört zu predigen. Nach 10, 14 Tagen kriege ich wieder einen Draht und Zugang. Und sage meinem Vorsteher, ich mache wieder weiter meinen Gottesdienst. Der hat mich also beurlauben, und er ließ mich beurlauben und hat meinen Dienst weitergemacht. Und dann kriege ich einen Brief von meinem ehemaligen Bibelschullehrer aus Westindien, Barbados. Oder Barbados, Westindien, so. Und er ist 15.000 Kilometer weg von Stuttgart. Er schreibt, lieber Johannes, lieber Heidemir, von dann bis dann hat der Heilige Geist uns ein Anliegen gegeben, für euch zu beten und zu fasten. Und ich habe nachgeguckt, von wann bis wann hat er da gefastet. Und ich sage euch eines, auf den Tag genau, exakt auf den Tag, haben die für uns gebetet und gefastet, wo ich nicht mehr beten glauben konnte. Oh, das ist die Liebe Gottes. Ich konnte es nicht glauben. Dann hat er jemand anders den Auftrag gegeben, bet jetzt für die beiden, die mühen und plagen sich ab. Und es ist so wichtig, dass wir oft unter der Leitung des Heiligen Geistes stehen. Vielleicht betest du gerade auch für irgendjemand. Der Herr zeigt dir irgendjemand, bete oder lass es nicht. Bete weiter für die Person. Vielleicht braucht es, der kann nicht mehr beten, aber du betest für ihn, damit sein Glaube oder ihr Glaube nicht aufhört. Das ist unser Dienst, wo wir gegenseitig Handreichung tun. Ich komme durch das Tal durch. Ich habe den Lehrer nachher in Gatlinburg in den USA besucht und habe mich bedankt für seine Gebete, dass ich immer noch im Dienst bin, immer noch lebe und immer noch Gott diene. Aber er hat mich durchgetragen, ohne dass er wusste, dass er mich durchträgt. Seine Gebete. So, wir haben solche Phasen, die gehören zu unserem Leben, sind ein Teil unseres Lebens. Unser Leben würde bettelarm sein, wenn wir diese Dinge nicht hätten. Wir müssen Gott anheimstellen. Und der Mann, der mich damals betrogen hat, durch den ich in die Krise kam, das tut mir so leid, nachdem ich das Tal durch hatte, der hat mich um Geld betrogen, es ging um ein paar tausend Mark, der hat mich in so einen Zweifel hineingebracht. Dieser Mann ist ein Weihnachtsabend, fährt nach Hause und kommt in Schleudern, fährt die Neckarbrücke runter und in den Neckar und ist tot. So, ich musste mich nicht verteidigen. Mir hat der Mann nachher leid getan. Meine ist die Rache. Aber ich war so verbittert. Ich habe alles recht gemacht, alles gut gemacht. Und dann werde ich so in die Pfanne gehauen. Und um mein Geld. Und ich war Prediger. Bin kein Millionär. Muss um jedes Stück Brot beten und glauben. So, und dann Gott redet. Und du musst nicht dich verteidigen. Lass Gott dich verteidigen. Er ist dein Verteidiger, dein Rechtsanwalt, dein Advokat, der für dich steht. Mein ist die Rache, Vers 64. Die Bitterkeit kommt, weil wir uns immer selber verteidigen wollen, Gott gegenüber verteidigen wollen. Herr, ich habe alles recht gemacht, bin sündlos, bin unschuldig. Glaubst sowieso nicht, dass du unschuldig bist und sündlos bist. Nur durch Jesus Christus bist du sündlos und unschuldig. Aber ist okay, du denkst, du bist es. Aber lass es. Gott schafft Recht den Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen. Gläubige Menschen, die die Bitterkeit hinter sich gelassen haben, die wissen, der Zahltag kommt. Gott rächt sich. Ich will nur ein paar Beispiele aus der Geschichte nehmen. Antiochus hat sehr gegen die Juden gewütet. Ganz besonders gegen Jerusalem zog er. Und als er auf dem Weg nach Jerusalem war, voller Zorn und Groll, diese Stadt würde dem Erdboden gleich machen. Wisst ihr, was da passierte? Plötzlich in seinen Eingeweiden bekam er schrecklichen Schmerz, fiel vom Wagen, hat sich dazu noch schwer verletzt und die Gedärme quollen aus seinem Bauch heraus, sein Bauch platzte und er fing an so zu stinken, dass nicht einmal die, die in seiner Umgebung waren, das vertragen konnten, die haben sie abgewandt und so starb er stinkend. Er, der einmal auf dem heiligen Platz ein Schwein geopfert hat, um die Juden zu beleidigen, er stank nachher selbst wie ein Schwein. Mein ist die Rache, hat Gott gesagt. Wir müssen uns nicht verteidigen. Oder Voltaire. Am 25. Februar 1758 hat er großsprüchig da von sich losgelassen. In 20 Jahren hat Herrgott Feierabend. Auf dem Tag genau 20 Jahre später starb Voltaire. Und in seinem Haus wurde die Niederlassung der britischen Bibelgesellschaft. Und Gott hat keinen Feierabend. Gott lässt sich nicht spotten, meine Lieben. So, wir werden manchmal mutlos, wenn wir sehen, wir sind diesen Großmäuler ausgesetzt. Wir können das nicht dagegen anwenden. Als Johannes Hus 1415 in Konstanz verurteilt wurde und er in seiner Verteidigungsrede, wo er seine Verteidigungsrede bringt, plötzlich unterbrochen wird, er kann nur eines ausrufen: Nun denn, so sei Christus jetzt mein Anwalt. Und hat nicht mehr weitergesprochen. Er war innerlich äußerlich preisgegeben von den Geistlichen seiner Zeit. Die Wehrlosen schreien zum Himmel und die sind machtlos. Ich kann nicht mehr. Nun sei der Herr mein Anwalt. Und was passierte? Gott hat für ihn gestritten. Auch wenn er auf den Scheiterhaufen gehen musste. Aber heute leidet noch die Kirche darunter. Hitler, was hat er getan? Unser Reichstag, was jetzt wieder so schön aufgebaut ist, ja, diesen holländischen Marxisten fangen lassen und ihn da reingejagt in den Reichstagsgebäude, dass das Reichstagsgebäude angezündet wird. Und der arme Kerl soll leiden. Und da denkt er, diese Sache kommt nie raus. Aber die Geschichte ist doch rausgekommen. Die Synagogen brannten. Die Konzentrationslager waren voll. Und man dachte, man ist ausgeliefert dieser Nazi-Gewalt. Und was passierte? Das Reich ging in Schutt und Asche nieder. Das deutsche Volk hat wie kein anderes Volk die Sprache Gottes vernommen. Die meisten haben es bloß nicht kapiert. Gott hat mit Steinen gesprochen. Schutt und Asche hat er geredet. Die Wirklichkeit Gottes. Mein ist die Rache. Wir sollen da nicht so verbittert sein. Wie viel Bitterkeit war bei den Leuten, die im Konzentrationslager waren. Gott, wie lange schreien wir? Die Juden, die gefoltert wurden. Was haben wir getan? Was haben wir verbrochen? Was ist unser Unrecht? Was ist unsere Schuld? Nur, dass wir Juden sind. Dass wir einen falschen Stammbaum haben. Was ist unser Verbrechen? Aber Gott hat für dieses Volk gestritten. Ein anderes Beispiel. Die Zarenmörder. In der Nähe von Moskau. In den 30er Jahren verunglückte Wladimir Jakowlew. Er war einer der Zarenmörder, der den Zarenfamilie brutal ausrottete. Nur 12, 13 Jahre später verunglückte er tödlich. Ein paar Jahre später verunglücken auch die anderen oder einer der Mittäter wird 1919 von den Weißrussen standrechtlich erschossen. Und der dritte im Bunde, auch einer, der Wojkow, wurde in Warschau Opfer eines Attentates. Also das hat sich gerecht. Und heute, die Familie muss wieder würdevoll in Jekaterinburg beigesetzt werden. Du wirst ihnen vergelten, Klagelieder 364, nach ihrem Tun. Gott vergilt. Und ich denke, wir sollten eigentlich als Kinder Gottes ruhen. Gott vergilt uns. Er wird unsere Schande, die wir erleiden, erdulden, ertragen müssen. Er wird diese Schande wegnehmen. Sei nicht so bekümmert. Gott erlaubt diese Dinge. Auch bei Hiob. Gott hat erlaubt, dass diese Dinge passierten, aber er hat wieder alles erstattet bekommen. Zweiter Chroniker 34, 27. Weil du vor mir geweint hast, habe ich dich erhört. Bitterkeit ist nichts anderes als Weinen, als Traurigkeit. Hiskia weint, ich muss sterben. Gott, warum? Ich habe noch so viel vor. Bin noch so viele Pläne und so viele Ideen. Warum muss ich sterben? Er hat bitterlich geweint. Und Gott sagt, ich habe dein Weinen gehört. Unser Dichterfürst Goethe hat einmal einen sehr schönen Satz gesprochen. Ich denke, der passt auch zu diesem Thema hier heute Abend. Warum drückt die gewaltige Hand Gottes so viele darnieder? Diese Frage, die Goethe gestellt hat. Warum? Und Goethe bringt eine ganz treffende Antwort. Er sagt, weil er sie so viele stehend antrifft und so wenige kniend. Deshalb drückt die Hand Gottes uns immer wieder so mal nieder, weil er sie stehend antrifft und nicht kniend im Gebet. Meine Lieben, wir würden die Bitterkeit oder nicht in Bitterkeit hineingeraten, wenn wir im Gebet wären. Wir würden weinen. Wir werden bitterlich weinen sogar unter Umständen. Aber wir werden Ruhe finden. Denke nur an Petrus noch, auch bitter. Markus 14. Ehe der Hahn kräht, zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und als der Hahn krähte, erinnert er sich plötzlich an die Worte Gottes, an die Worte Jesu. Ehe der Hahn dreimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er weinte bitterlich. Wir weinen manchmal bitterlich, weil wir uns der Worte Gottes erinnern, weil die Gottesworte anfangen bei uns zu wirken. Petrus hat nicht wegen dem Gockel geweint, weil der zweimal gekräht hat, sondern weil er sich an die Worte Jesu erinnert hatte, weil die Worte Jesu anfingen in seinem Leben zu wirken. Deshalb hat er geweint. Und wir weinen auch manchmal und sind traurig und betroffen und bitter. Wärst du hier gewesen, Herr? Mein Bruder wäre nicht gestorben. Und was sagt Jesus? Er schläft nur. Ach ja, wenn er schläft, dann ist gut. als die Leute unterwegs sagen, der schläft schon. Aber der war tot. Der Herr wusste ganz genau, wie es um Lazarus steht, aber er wollte ein größeres Wunder bei der Martha vollbringen, als nur Krankenheilung. Gott will größere Wunder bei uns bewirken als Krankenheilung. Als ein paar Segnungen, ein paar schöne, gefühlsvolle Augenblicke. Er will was Größeres bewirken. Hannah, die Mutter von Samuel, sie weinte auch bitter. Auch eine Situation, ja, du bist eine Unfruchtbare, bist nicht würdig, geliebt zu werden. Dein Mann hat keinen Nutzen von dir. Unfruchtbar. Und sie lag bitter vor dem Thron Gottes, sie weinte, dass sogar der Prophet kommt. Betrunkene, guck mal, so benehmen sich Betrunkene. Du bist besoffen. Frau, geh und schlaf deinen Rausch zu Hause aus. Wörtlich hat er das gesagt im Tempel, der Priester Gottes. Er hat es nicht kapiert, hat nicht gemerkt, wie es um diese Frau ist. Sie weinte bitterlich. Guck mal, Herr, was ich jeden Tag hören muss, was jeden Tag mit mir passiert, was mit mir los ist. Geh. Gott hat sie gesehen. Und Gott war ihr Rächer, ihr Verteidiger, ihr Anwalt. Und es sind immer Augenblicke. Wenn es am dunkelsten ist, um Mitternacht, passiert das Wunder. Halleluja. Halleluja. Und du solltest also, wenn du solch einen Augenblick heute Abend in deinem Leben hast, gar nicht so mutlos sein, gar nicht so verzagt sein, gar nicht so schwach sein. Sag danke, jetzt geht's. Die Krise, da geht's nicht abwärts, sondern es geht aufwärts. Der Höhepunkt ist überschritten. Der Gipfel ist erreicht. Jetzt geht's aufwärts mit mir. Kann nicht schlimmer kommen, als es gekommen ist. Ja? Also nicht nur mit der rosa-rote Brille herumzulaufen und nicht nur auf dem Friedhof zu hausieren, nicht nur Clowns sein und nicht nur Totengräber sein. Also, sei so dazwischen, ganz vernünftiger Mensch. Und steh mit beiden Beinen in dieser Welt und sag, das Leben geht weiter. Und es wird weitergehen und es muss weitergehen. Und ich lerne jetzt ein neues Leben, meine Arbeitslosigkeit. Oder jetzt Rentner. Oder jetzt dies und jenes, seine Situation jetzt behindert. Manche Menschen denken, eine Welt bricht für mich zusammen. Nein, da bricht dir keine Welt zusammen, sondern eine neue Welt tut sich auf. Du musst es nur anders sehen. Meine Leute sagen, halb leeres Glas oder halb voll. Deine Sichtweise, auf die kommt es an. Halb leer oder halb voll. Hab eine richtige biblische, göttliche Sichtweise für dein Leben und leg alle Dinge in die Hände Gottes, ganz bewusst in die Hände Gottes, dein Leben, dein Heute, dein Jetzt, dein deine Situation, einfach in die Hände Gottes und lass ihn handeln, lass ihn wirken. Lasst uns aufstehen und lasst uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du unser Herz kennst. Du erforschst unser Herz, unsere Gedanken, unsere Gefühle, noch ehe wir aussprechen. Du kennst unsere Gedanken von ferne, Herr. Du bist der, der unsere Gedanken lesen kann. Und du siehst, was in unserem Leben vor sich geht. Herr, und du siehst unser Herz. Oh Herr, wir möchten wirklich offen vor dir sein. Wir möchten uns und dir nichts vormachen und wollen auch nichts vormachen. Wir wollen wahrhaftig sein. Herr, und ich danke dir, dass ich vor deinem Angesicht ganz ehrlich sein darf. Herr, und dass ich, wenn du an meinem Leben vorbeigegangen bist, sehe, es war alles gut, was du getan hast. Es war wunderbar. Es war herrlich. Aber manchmal im ersten Augenblick, wenn wir von Angesicht zu Angesicht mit diesen Dingen konfrontiert werden, wir sind entsetzt. Wir sind schockiert. Wir sagen, wie kann das der liebende Gott sowas mir zumuten und zutrauen. Herr, du mutest uns das Unmögliche zu. Immer wieder dauern das Unmögliche, Herr. Denn du bist ein unmöglicher Gott und möchtest das Unmögliche in unserem Leben freisetzen. Ich danke dir. Ich danke dir, dass du so große Dinge mit uns vorhast. Herr, und dass deine Gedanken nicht unsere Gedanken sind. Und deine Wege, nicht unsere Wege. Und dass wir uns einfach in deine Hände begeben dürfen heute Abend. Halleluja. Guter Vater, guter Gott. Und wir sind deine Kinder und wir möchten gute Gotteskinder sein. Halleluja. Segne jeden Einzelnen. Herr, und ich möchte jetzt ganz besonders für die Geschwister beten, die Wermut trinken müssen, die Kieselsteine schlucken müssen, die mit dem Kopf im Sand drin sind und es nicht mehr weitergeht und die Räder durchdrehen, es kein Vorwärts mehr gibt in ihrem Leben. Herr, Menschen, die voll von Bitterkeit erfüllt sind und Bitterkeit genossen haben und gesättigt sind mit Bitterkeit, Herr, und es wirklich alles verdrießt, das Essen nicht mehr schmeckt, das Leben nicht mehr schmeckt, sie am liebsten sterben möchten, Herr, begegnet gerade meinen Geschwistern in dieser Art und Weise und schenk ihnen deinen Frieden, oh Gott. Du hast das alles durchgekostet, Heiland, und du weißt, was Bitterkeit bedeutet. Du hast den Kelch zur Neige getrunken. Herr, du hast sogar den Satz des Kelches getrunken. Und du bist gestärkt worden durch den Engel in diesem, was mit dem Wein und mit dem Trank, was in diesem Kelch war. Und du stärkst jetzt meine Geschwister heute Abend. In Jesu Namen seid stark. Der Herr nimmt eine Operation in deinem Leben vor. Etwas von dem alten Geschwür wird entfernt und Gott heilt deine Seele, Gott heilt deinen Geist und Gott heilt deinen Leib heute Abend. Denn die Heilung findet von innen her statt. Eine Erneuerung geschieht in deinem Leben. Gott nimmt dieses verbitterte, versteinerte Herz heraus. Du hast so viel Bitterkeit erlebt in deinem Leben. Bist so verletzt worden. Du hast schon so viel genossen. Die ganzen 66 Verse von Kapitel 3, die treffen auf dich zu. Es könnte deine Lebensgeschichte sein, deine Biografie. Und heute Abend, Gott schreibt ein neues, etwas Neues, eine neue Lebensgeschichte für dein Leben. Einen neuen Psalm schreibt er. Halleluja, Halleluja. Danke, Vater.